herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home in 2025. Ist ja nicht die erste Folge in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt schon alle unsere Flop-10-Stadion-Erlebnisse euch angehört. Wenn nicht, tut das unbedingt noch. Aber wir legen jetzt wieder ganz regulär los, denn die Bundesliga ist wieder gestartet. Willkommen zu Folge 81 und mein Gast... Ja, wie soll ich anfangen? Ich freue mich sehr, dass er endlich da ist, weil ihr habt ihn zweimal während der Heimeuropameisterschaft gehört und danach haben wir es terminlich nicht mehr hinbekommen, dass er hierher gekommen ist. Aber jetzt im neuen Jahr wird er voll angreifen und er ist mein erster Experte, wenn wir regulär über Fußball sprechen. Hallo, lieber Tim.
Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass ich auch in diesem Jahr wieder dabei sein darf. Ich freue mich. Es war, glaube ich, natürlich der Hauptgrund, würde ich ganz klar sagen, der Schmerz im letzten Jahr immer noch nach dieser Heim-EM. Ich musste mir, glaube ich, wirklich erstmal ein bisschen Zeit nehmen, das Ganze zu verarbeiten. Nee, Spaß beiseite, es hat wirklich nicht ganz geklappt gehabt, aber ich freue mich deswegen umso mehr, dass es jetzt wieder geklappt hat, dass wir heute wieder mal aufnehmen und so ein bisschen, ja, den Bundesliga-Spieltag vielleicht mal ein bisschen analysieren, eventuell auch nochmal über Tottenham, habe ich gehört.
Nein, und, nein, da muss ich intervenieren. Ja. Da reden wir nicht drüber.
Gut, machen wir nicht. Nee, aber genau, ich freue mich sehr. Deswegen vielen Dank erstmal.
Weil du gerade die Heim-EM angesprochen hast, hast du gestern mitbekommen, dass ja die Doku von RTL über die Nationalmannschaft und über die Heim-Europameisterschaft lief. Primetime um 20.15 Uhr. Also ich habe sie gesehen, ich fand sie sehr gut.
Ich muss sogar echt sagen, ich habe sie noch nicht geschaut. Ich habe nur, das habe ich glaube ich gestern auch oder vielleicht auch heute erst gesehen, genau als einen kleinen Post, dass es jetzt rauskam, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich muss sogar gleich vielleicht mal eine kleine Story zur Heim-EM nochmal erzählen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir mal einen Stadion-Vlog anzuschauen zu diesem Spiel, wo Deutschland zum Beispiel rausgeflogen ist. Ich habe da immer mal auf YouTube ein, zwei Videos geschaut und ein, zwei YouTuber auch geguckt, sozusagen von verschiedenen Stadion-Vlogs während der EM. Und ich habe es einfach noch nicht geschafft, mir das Spiel nochmal so anzuschauen, um das nochmal mitzuerleben, weil ich wirklich immer noch so ein bisschen, ich glaube ja fast alle, ne? Ich denke mal, da können wir von sehr vielen Leuten sprechen, die da immer noch so ein bisschen gebrochen sind.
Oh ja.
Vor allem ja nachdem es dann, ich glaube ja nach 3 Monaten, ne, gab es ja damals dann noch die Bestätigung, ja, es war doch zum Beispiel ein Handspiel. Sei es drum, deswegen, ich werde es mir sicherlich noch anschauen, aber ich glaube mit einem kleinen weinenden Auge noch parallel.
Ja, ich hatte gestern, als ich die Doku gesehen hatte, ich hatte wieder krass Gänsehaut, auch das Eröffnungsspiel war, als das Spiel gegen Dänemark war, wo ich ja auch vor Ort war, auch wie sie das inszeniert haben, da mit dieser Regenunterbrechung und so. Es ist ja alles noch gar nicht so weit weg und ja, ich habe den Schmerz, wir haben es ja zusammen gesehen, das Spanien-Spiel. Ja. Ich habe den Schmerz von da auch wieder gefühlt, aber auch wiederum zum Beispiel die Freude über das Füllkrug-Tor, wo wir ja auch zusammen gegen die Schweiz. Also, ja. Also, wenn ihr da noch mal ein bisschen Nostalgie aufleben lassen wollt, schaut euch das an. Wir reden jetzt aber, Tim hat es schon gesagt, über den 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und damit legen wir jetzt los. Und der begann mit Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Was für ein Match zum Auftakt ins neue Jahr. Freitagabend, wir haben das Spiel beide zusammen verfolgt. Wir waren mit Lukas und Maya, mit guten Freunden Grüße, zusammen in einer Bar. Wir haben nebenbei ein wenig Karten gezockt und so, sind uns gegenseitig an die Gurgel gegangen, vor allem Tim. Lange Geschichte. Und haben aber nebenbei auch so ein bisschen das Spiel verfolgt, was sich ja absolut gelohnt hat. Also war ein irres Fußballspiel. 2-3 gewinnt die Werkself in Dortmund. Was ist dein erster Kommentar zu diesem Spiel?
Mein erster Kommentar ist, es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, wir hätten uns beide geärgert, wenn wir es nicht noch parallel live geschaut hätten oder so ein bisschen verfolgt hätten.
Ja.
Das Lustige war ja für uns beide, glaube ich, dass es ja direkt losging und auf einmal schon 1-0 stand. Ich glaube, wir haben beide das Tor gar nicht live sozusagen gesehen, sondern erst mit der Wiederholung. Aber ich fand es wirklich, war ein sehr gutes Spiel. Ich gucke gerade mal auf die Statistik, die sagt sogar nochmal 12-7 Schüsse für Dortmund. Ich glaube, was so ein bisschen das Hauptproblem natürlich für Dortmund war, Thema Verletzung. Ja. Wir hatten es auch schon am Freitag direkt angesprochen. Dortmunds Aufstellung war, ich muss mal parallel sie mir nochmal ganz kurz öffnen.
Ich kann dir ansonsten helfen. Also das stand ja auch in sämtlichen Gazetten als Überschrift Notabwehr. Und das kann man, glaube ich, gut sagen mit Kutu, Rajason, Lürs und Kaba. Also das war ja, und ich meine, Ryerson ist ja, glaube ich, der Einzige, der da überhaupt regelmäßig im Spielrhythmus war, aber auch nicht als Innenverteidiger, muss man fairerweise sagen.
Also es war wirklich, mit allein zwei Startelfdebüts, meine ich, war es auf jeden Fall eine verletzungsbedingte Aufstellung. Es ist natürlich die Frage, kann man vielleicht später auch nochmal ansprechen, ob ihr Dortmund nochmal nachlegen muss, ob sie nochmal nachlegen werden. Aber sie sind natürlich aktuell sehr verletzungsbedingt, deswegen hat man das schon gemerkt und Leverkusen hat es auch einfach gnadenlos ausgenutzt. Ich fand das erste Tor direkt ein sehr schönes Tor. Es müsste ja von Teller gewesen sein.
Ja, nach 26 Sekunden, wo wir vor allem, das haben wir ja gar nicht mitbekommen, sondern haben nur die Leverkusener jubeln sehen und dann haben wir gewartet, okay, was ist jetzt passiert? Und auch diese Wiederholung, wir haben ja bei Sat.1 geschaut, die war ja so lang. Ne, da dachten wir, okay, Dortmunder Verteidiger hat den Ball, er verliert ihn jetzt. Nee, passt ihn weiter. Noch ein Pass. Oder wann ist denn vorbei? Und dann hat Ryerson, glaube ich, irgendwie den Ball verloren und Teller den ins Eck gejagt. Schönes Tor.
Absolut, ging ja gleich so weiter. Direkt dann noch das 2-0. Patrick Schick, auch aktuell.
Wo du im Angriff gesagt hast, jetzt fällt das 0-2.
Stimmt, im Angriff. Es hat sich irgendwie, finde ich, so ein bisschen angedeutet. Da stand auch die Abwehr wieder wirklich nicht gut, aber ich meine, was kann man andererseits auch erwarten? Wie gesagt, zwei Debütspieler mit Ryerson, einer, der da eigentlich nicht spielt und ja, rechts hinten hast du auch einen theoretisch ganz guten Verteidiger. Ich meine, der ist ja von City, glaube ich, ausgeliehen, war aber ja letztes Jahr auch bei Girona, glaube ich, ne? Müsste es ja gewesen sein, hatte da ja eigentlich eine sehr gute Saison, aber ist halt auch einfach nicht im Spielrhythmus drin. Von daher am Ende, naja, steht es halt sehr, sehr schnell 2-0, aber dann kam ja Dortmund wieder zurück.
Ja, definitiv. Ich muss jetzt mal überlegen, wer hat da das Tor erzielt? War das Gerassi? Ja, oder?
Nee, es war Gittens. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
Gittens, genau. Gerassi hat dann noch den Elfmeter verwandelt.
Genau, sowas.
Aber zwischenzeitlich stand es ja dann auch schon wieder 1-3. Vielleicht, wenn wir das schon mal angesprochen haben, diese Grippewelle, es gab ja eine Grippewelle beim BVB, deswegen sind ja auch viele Innenverteidiger ausgefallen, Schlotterbeck, Emre Can unter anderem. Das wird jetzt auch für die nächsten Wochen tatsächlich schwierig, hat Nuri Sahin auch schon angekündigt. Ne? Man spielt jetzt dann in Kiel und dann gegen Eintracht Frankfurt. Aber man kann sich nicht sehr viele Hoffnungen machen, dass sehr viele zurückkehren werden. Also da scheint die Grippe auch wirklich etwas härter zugeschlagen zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das Spiel so in der Gesamtbewertung sieht, und die Mannschaft wurde auch, glaube ich, vom Publikum in Anführungszeichen gefeiert dafür, dass sie zumindest gekämpft haben. Und Leverkusen, muss man dazu sagen, hat auch dann irgendwann Dienst nach Vorschrift gemacht und hat den BVB auch so ein bisschen kommen lassen. Aber es sind jetzt so ein bisschen zwei Sachen. Auf der einen Seite dafür, dass sie gekämpft haben und insgesamt aus der Schwierigkeit heraus, dass natürlich viele fehlen, gutes Spiel gemacht haben. Aber auf der anderen Seite die sportliche Situation, die sich jetzt nach diesem Spiel jetzt natürlich nicht verbessert hat. Das Problem ist, würde man sportlich besser dastehen, hätte man jetzt das Spiel so abgehakt, so wie, ja gut, starker Gegner, hatten die Abwehr nicht beisammen, ist halt so. Problem ist, man ist oder man steht sportlich aber nicht gut da. Und somit ist das jetzt, ja, kann man jetzt da auch nicht einfach so sagen, ja gut, Heimspiel verloren, passiert.
Nee, absolut, da kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ich habe gerade mal auf die Tabelle geschaut. 7. Platz ist natürlich nicht das, was Dortmund möchte. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man nochmal schaut, wie die Spiele teilweise ja stattgefunden haben oder wie sie es beendet haben, ich glaube, heim waren sie ja wirklich immer sehr gut. Das müsste ja auch die erste Heimniederlage seit längerer Zeit gewesen sein. Auswärts natürlich die Ergebnisse immer wieder wirklich sehr, sehr schwach, wenn ich da mal kurz gucke. Ja gut, in Mainz zum Beispiel verloren. Da gab es auch Spiele, die man natürlich sicherlich mal verlieren kann, aber ich bin da definitiv deiner Meinung, es ist eigentlich ein gutes Spiel gewesen, was dir am Ende ja natürlich gar nichts bringt, wenn du da mit 0 Punkten rausgehst. Und bei den nächsten Spielen, gut, in Kiel, da muss man jetzt erstmal, das muss auch Dortmund gewinnen. Dann in Frankfurt wird es natürlich auch wieder stark und dann ist Champions League die Frage. Das ist ja eigentlich das, wo sie sich vielleicht noch ein bisschen gerade aktuell hochziehen können, aber mal schauen, das kann auf jeden Fall eine sehr spannende Rückrunde noch werden, das ist ja noch Hinrunde sogar, ne?
Ja, ja,
ist
klar. Ja,
der 17. Spieltag, genau, ist ja noch in Kiel, ist ja noch Hinrunde. Ich bin mal sehr gespannt, was Dortmund aktuell auf jeden Fall noch für eine Rückrunde dann später spielen kann, weil da muss auf jeden Fall noch einiges nach oben hin gehen, würde ich mal sagen, um die ganze Geschäftsführung auch etwas zufriedener zu stimmen.
Du hast es ja schon angesprochen, sie spielen dann in oder bei Holstein Kiel. Ich mache jetzt mal eine steile Prognose. Erst recht, wenn sich die Personallage jetzt nicht deutlich verbessert, kann ich mir vorstellen, jetzt, ich weiß nicht, ob die Dienstag oder Mittwochabend spielen, aber gerade so ein Abendspiel in Kiel an der Küste mit dem Personal, ich kann mir vorstellen, dass der BVB da auf jeden Fall nicht gewinnt. Würde ich jetzt einfach mal so als steile These jetzt mal so in den Raum werfen.
Also ich spiele sogar schon Dienstag, habe ich gerade gesehen, und sogar dreimal in Folge jetzt auswärts. Also zweimal in der Bundesliga, in der englischen Woche und dann noch in Bologna auch. Also ja, ich glaube, es wird sehr viel damit zu tun haben, wie vor allem die Abwehr aufgestellt ist wieder. Offensiv, klar, kann man vielleicht dann wieder auch zwei Tore schießen, wobei, gut, klar, wir werden jetzt gleich auch noch auf Kiel eingehen. Am Ende hatten sie auch gegen Freiburg jetzt nicht viele Chancen und haben da trotzdem zwei Tore gemacht. Also es kann auf jeden Fall definitiv, wie du gerade meintest, ein schwieriges Spiel werden am Dienstag 18:30 Uhr, genau, spielt Dortmund in Kiel.
Jetzt kam ja raus, dass der Vertrag mit Sebastian Kehl verlängert wurde bis 2027. Finde ich ehrlicherweise auch einen sehr interessanten Zeitpunkt, das zu machen. Und der hat auch ein bisschen was zu tun. Man ist ja jetzt an Vega von Chelsea dran, kann ich wenig zu sagen. Chelsea verleiht ja sehr gerne mal Spieler. Ich keine Ahnung, weiß nicht, wie gut oder schlecht er ist. Daniel Mahlen wird den BVB ja sehr wahrscheinlich noch verlassen, jetzt auch im Winter. Es gab ein relativ wildes Gerücht, dass der BVB angeblich an Marcus Rashford interessiert sein soll. Ich habe dein Lachen eben vernommen, denn so war auch meine Reaktion. Also ich nehme jetzt mal an, dass du es genauso wenig nachvollziehen kannst wie ich, oder? Also woher ja, das schon. Interesse kommt?
Ja, vielleicht einfach nur Position irgendwie auf dem Außen, vielleicht einer, der auch Stürmer spielen kann, ähnlich wie Malen, dass da vielleicht dann direkt das, ja, dann der Name Marcus Rashford fällt. Aber ich glaube mal, wenn da nicht ein, ich würde es mal kleines Wunder betiteln, passiert und Rashford mit einer argen Gehaltskürzung das Ganze in Kauf nehmen würde, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Oder ich glaube auch, selbst wenn das Geld passen würde, kann ich mir nicht direkt vorstellen, dass Rashford da vielleicht nach Dortmund wechselt. Aber
ich würde es aus BVB-Sicht auch gar nicht machen, weil Rashford ist, für alle, die auch ein bisschen Premier League gucken, er lebt sehr viel von seinem Namen, aber sehr wenig von seinen Leistungen. Ich meine, deswegen kommt der Manchester United und ich meine, da laufen zum Teil eigentlich nur noch Gurken rum, wenn ich es jetzt mal ganz extrem sagen darf. Aber nur deshalb kommt United ja auf die Idee, ihn abgeben zu wollen. Und also er würde beim BVB eigentlich mehr Probleme machen, wie, glaube ich, Leistung bringen. Also dann könnte man versuchen, Daniel Mahlen oder wenn man Mahlen als komplizierten Charakter ansieht, also Rashford ist in der Hinsicht nicht einfacher und wie gesagt, seine sportlichen Leistungen. Also schaut euch United an, schaut euch Marcus Rashford an und dazu ist alles gesagt. Also ja, weiß ich nicht, ob man sich jetzt so einen jetzt auch noch in ein schwieriges Umfeld holen will. Kommen wir gleich mal zum nächsten Spiel, aber eine Sache will ich da, oder zwei Sachen will ich noch abschließen. Zum einen sagte heute Mario Basler, also ein bisschen der Didi Hamann von Sport1 ist, heute über Nuri Sahin, der hat null Ausstrahlung, der versinkt in sich selbst, den kannst du nicht richtig ernst nehmen. Es ist natürlich sehr krass formuliert und dafür kennen wir Mario Basler ja auch alle. Ich würde es nicht so krass formulieren, aber ich verstehe so ein bisschen, in welche Richtung er zumindest will. Das war ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Warum holt man Nuri Sahin? Weil er für mich ähnlicher Typ ist. Vom Charakter her, fußballtaktisch kann ich schwierig einschätzen. Vom Charakter her ist er aber ähnlich zu Edin Terzic, wo man von ausgegangen ist, okay, mit dem wird man nicht den großen Erfolg mehr holen. Und dann holt man Nuri Sahin, der aus meiner Sicht trainingsmäßig, aber in Anführungszeichen noch mehr Entwicklung benötigt wie Edin Terzic. Und ich finde, diese Meinung oder meine Meinung findet sich so ein bisschen in diesen Worten wieder. Wie siehst du da seine Position? Weil Fakt ist, die Ergebnisse, also man wird es jetzt nicht so weiterlaufen lassen können.
Finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ich habe das letztens auch mit einem Arbeitskollegen von mir gehabt, der eben direkt Dortmund-Fan ist und da vielleicht noch mal ein bisschen mehr in der Materie auch drin ist, die Spiele vielleicht noch mal ausführlicher alle letztendlich analysieren konnte oder eben auch das Ganze nach den Spielen ein bisschen vielleicht auch mitbekommen hat, wie er nach außen hin seine Aussagen nach den Spielen und so weiter. Und ich fand das auch sehr interessant, weil er auch meint, es ist langsam, denkt er an den Punkt, wo es vielleicht auch einen Wechsel, einen Trainer rausschmiss geben kann, weil die Ergebnisse sind nun mal das, woran der Trainer am Ende als erstes gemessen wird. Und wenn man oft hört, vielleicht das Spiel war gut, aber wir haben 0 Punkte mitgenommen, davon kann sich letztendlich auch einfach nichts gekauft werden. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr mit der Champions League dieses Jahr entschieden wird oder sagen, dass an der Champions League festgemacht wird, ob eben Nuri Sahin weiter noch oder noch länger, sagen wir mal, Trainer bleibt, weil in der Bundesliga ist Platz 7 auf jeden Fall nicht das Ziel, das ist klar, wir sind gerade nicht mal, es sind keine Champions League Plätze, nicht mal Euro und Conference League, glaube ich, genau, müsste es ja auch gerade auch nicht sein, das kann auf jeden Fall nicht das Ziel sein, aber falls Dortmund wieder weit kommt und auch zum Beispiel letztes Jahr mit dem Champions League Finale, ist das vielleicht auch wieder ein Punkt dann zu sagen, gut, okay, wir geben dir noch ein Jahr, das ist eine gute Frage, aber ich, aus meiner Sicht, vielleicht persönlich würde sagen, dass es so langsam definitiv die entscheidendsten und letzten Spiele sein könnten, gut und gerne.
Ein Wort vielleicht noch zu Bayer Leverkusen. Es ist total beeindruckend, wie Xabi Alonso die Werkself jetzt so ein bisschen aus dem Tal, sage ich mal, was sie zwischendurch hatten, jetzt herausgeholt hat und die jetzt durchaus auch wieder punktemäßig wieder nah an den Bayern dran sind. Ich glaube, es hat ja keiner erwartet, dass die letzte Saison so fortgesetzt werden kann. Aber da haben ja alle so ein bisschen spannend die Frage gestellt, wird Leverkusen weiterhin im Kampf um die Meisterschaft, auch in diesem Jahr, werden die da dabei sein können? Und im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften tun sie es bis hierhin. Also auch das ist beeindruckend, wie sie das hinbekommen haben.
Absolut, es gab ja schon die ersten Aussagen teilweise, für mich unverständlich, dass der Bayern ja fast schon Meister war nach ungefähr 10 Jahren.
Ja, von einem gewissen Vereinspräsidenten oder so, ne?
Ach, das ist manchmal wirklich, ey.
Oder naja. Ehemaligen Vereinspräsident, muss man
stimmt,
ja sagen.
Stimmt. Also war für mich auch unverständlich, weil klar, Bayern spielt aktuell wirklich eine gute Saison, beste Offensive, beste Defensive, soweit ich genau auch gerade sehen kann, mit Abstand. Aber was man auf jeden Fall Leverkusen vorhalten oder gutheißen lassen muss, sie haben immer noch, ich überlege gerade fast auf allen Positionen, die 11, die sie auch letztes Jahr hatten. Ich glaube, sie hatten vielleicht 1-2 Abgänge, Leihgang. Ich glaube, Kusunu, Innenverteidiger, müsste, glaube ich, nach Italien gewechselt sein. Aber im ersten Moment fällt mir jetzt gerade keine Abgänge ein, wo man sagt, okay, es ist jetzt kein Grimaldo weg, vielleicht ist es kein Frimpong, Chaka oder irgendwie beide Stoßstürmer weg. Und klar, es ist jetzt keine unbesiegte Saison wie letztes Jahr, aber ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr lange, spannende Saison wird, wohl am Ende mit Bayern und Leverkusen, die als beide, sagen wir mal, Meisterkandidaten am Ende auch dastehen werden. Und das ist ja, denke ich mal, das, was sich auch viele Deutsche wünschen, viele Interessenten am Fußball, die eben jetzt vielleicht nicht Bayern-Fans sind, dass es ein bisschen spannender ist. Und dann ist es doch am Ende auch positiv, wenn da nicht nur Bayern mit 20 Punkten Vorsprung nach der Hinrunde, gut, so viel nicht, aber mit eben einem großen Vorsprung ist. Ich bin nur gespannt, um es vielleicht mal ganz kurz gleich mit einzugreifen, wer danach sich die Plätze schnappt. Frankfurt, Leipzig aktuell mit 30 Punkten. Also ich bin mal auch wirklich sehr gespannt, was Frankfurt dann noch für eine Rückrunde spielen wird. Die haben mir jetzt auch sehr gut gefallen. Gestern mit einem 1-0, Sieg war es gestern.
Genau, bei St. Pauli kommen wir gleich auch nochmal zu.
Genau, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber ich bin wirklich sehr gespannt und auch was das Thema natürlich der Transferpolitik. Da würde ich aber auch später nochmal was zu sagen, weil man bei Frankfurt direkt
ja.
Ist. Deswegen,
ich könnte genau. Mir vorstellen, dass ich weiß, worauf du ansprichst. Und genau das steht auch auf meinem Zettel. Vielleicht eine Sache noch. Florian Wirtz, gestern nur von der Bank gekommen. Da wurde ja wild spekuliert. Was war der Grund? Am Ende des Tages war das eine disziplinarische Maßnahme, weil er wohl zum Training bzw. zu einer Teambesprechung, die, glaube ich, verpasst hat sogar. Und da hat Xabi Alonso gesagt, mein Freund, tut mir leid, aber du startest nicht von Anfang an. Aber am Ende nichts Wildes und deswegen gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Ich glaube, da reden wir jetzt nicht so lange drüber. Hoffenheim gegen Wolfsburg, juhu, ein 0-1. Allgemein war es gestern oder war der Bundesliga-Nachmittag nicht so vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich mal. Gerade aufgrund auch solcher Spiele am Ende. Amuras Kopfballtreffer nach einer Ecke macht den Unterschied. oder macht den Unterschied. Vor allem Alexander Prass gestern, der in dem Spiel allgemein sehr schlecht aussah, sowohl bei dieser Ecke als auch einmal das leere Tor nicht traf. Die Wölfe gewinnen zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder zum Jahresauftakt auswärts. Also auch interessant. Also die Wölfe befinden sich auf einem richtig guten Weg, was man von Hoffenheim nicht behaupten kann. Da stelle ich mir auch so mal die Frage, wird da der Druck auf Christian Ilzer auch langsam größer? Er verlangt ja noch offensive Verstärkung, hat mit Orban auch da einen neuen Offensiven durchaus bekommen, der auch gleich gestartet hat. Aber wie lange wird das mit ihm noch gut gehen? Weil der Trainereffekt oder der neue Trainereffekt, wo es am Anfang gut läuft, das hatte er zero, muss man ganz klar sagen. Also ich finde, er steht jetzt schon an einem Punkt, wo man eigentlich wieder drüber diskutieren kann, ob er der richtige Trainer ist.
Ich glaube, er hatte das erste Spiel doch sogar noch gewonnen und meine danach, seitdem müsste es ja wirklich noch sehr, sagen wir mal, negativ weitergehen. Ich probiere gerade mal kurz die Statistik nebenbei rauszusuchen. Ja, genau, also einige Niederlagen und Unentschieden nur. Also definitiv, die Trainerfrage stellt sich da, glaube ich, schon wieder, aber ich muss da ehrlich sein, bei Hoffenheim bin ich aktuell einfach gar nicht so genau drin. Also wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, ist es, denke ich, schon aktuell langsam wieder an der Frage, sich ja die Trainerfrage langsam wieder in den Raum zu werfen, sagen wir es so.
Aber bitte noch bis zum Tottenham-Spiel warten, da wäre ich euch sehr verbunden. Und dann gehen wir mal weiter zu Heidenheim gegen Union. Ich glaube, da werden wir wieder ein bisschen mehr zu diskutieren haben. 1-2-0 auf der Ostalb. Und die Heidenheimer ist ja wirklich crazy. Das ist das erste Mal seit dem 5. Spieltag, dass sie überhaupt mal wieder gewonnen haben. War auch ein bisschen wildes Spiel. Nämlich Union fing besser an, hatte eine riesige Chance durch Jordan, der den Ball aber nur an die Latte spielte. Und nicht ganz im Gegenzug, aber fast gingen dann die Heidenheimer in Führung, nämlich durch Franz Kretzig, auch sehr interessant, ne? Kommt aus der Bayern-Jugend, war in der Hinrunde an Stuttgart verliehen. Die Leihe wurde dann, glaube zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, aufgelöst und jetzt spielt er in Heidenheim und trifft jetzt gleich. Sehr, sehr schön. Adrian Beck machte das zweite Tor. Sehr interessant auch. Ich finde, was Heidenheim transfermäßig nachgelegt hat, fand ich unfassbar schlau, auch wenn wir dann im Vergleich zu den anderen Mannschaften dann mal gucken. Also sie haben einen Kretzig geholt. Übrigens jetzt auch witzig, sie haben jetzt einen Haufen Spieler, die bei Bayern ausgebildet wurden. Paul Wanner ausgeliehen, Niklas Dorsch ja übrigens, der da ja fest ist. Ne? Und vor allem, was ich auch einen extrem schlauen Zug fand, hat auch das zweite Tor vorbereitet, Budo Zivziwarze vom KSC. Mhm. Also ich finde, Heidenheim, und das beweist der Sieg jetzt auch wieder so ein bisschen, hat mit diesen Verpflichtungen, die sie jetzt im Winter noch gemacht haben, im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften, die auch unten drin sind, soweit man das jetzt beurteilen kann, aber die Namen finde ich sehr, sehr gut.
Absolut, also kann ich mich nur deiner Meinung anschließen. Gute Transfers getätigt mit dem allein Top-Torjäger müsste es ja gewesen sein, ne? Der zweiten Bundesliga auch. Und wie du es schon meintest, immer mal ein paar verschiedene junge Talente. Es ist einfach, ich finde, Heidenheim anzuschauen macht sehr viel Spaß, wenn man auch auf die Ergebnisse schaut. Klar, hin und wieder gab es auch mal einige Dämpfer, auch in der teilweise Conference League vielleicht mal. Aber man braucht am Ende dafür einfach den breiten Kader. Und deswegen, ich denke auch, dass das absolut bis jetzt, natürlich kann noch ein bisschen was sich ändern, auch eine gute Transferperiode von Heidenheim war. Wenn man mal auf die nächsten Spiele schaut, sieht das alles auch ganz machbar aus. Also ich denke mal, da hat Heidenheim noch eine gute Chance, sich aktuell auf dem, muss ich ganz kurz gucken.
Na, aktuell stehen sie auf dem Relegationsplatz.
Ach, sind sogar doch. Ich dachte, sie wären gerade noch etwas drüber, aber ich denke mal.
Und haben auch ein bisschen Puffer nach unten geschaffen.
Wobei aber die letzten 10 Spiele sind doch nur ein Sieg, ein Unentschieden und sogar 8 Niederlagen gewesen. Das ließ sich natürlich dann aus meinem ersten Moment jetzt
naja,
so
deswegen,
gut.
Ich habe ja auch gesagt, das erste Mal seit dem 5. Spieltag wieder gewonnen. Also es ist ja auch, es impliziert es ja auch schon wenig.
Ja, genau, sonst waren ja die Siege eher in der Conference League noch gewesen, stimmt das.
Ja.
Man vielleicht gar nicht dann so auf dem Schirm gehabt, aber ja.
Vielleicht noch eine Personalie, Schöppner hat den Vertrag verlängert, auch absolut folgerichtig. Ich glaube, die rote Karte, Tom Rothe wegen Notbremse, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass das ein klares Ding war. Und vielleicht den Schwenk dann zu Union finden. Benny, der ja Eisern-Union-Fan ist und der ja zusammengebrochen ist in unserer Flop-Stadion-Erlebnisfolge, als er live gesehen hat, dass Steffen Baumgart der neue Trainer von Union wird, wird sich vielleicht nach diesem Spiel bestätigt gefühlt haben. Er war im Stadion, habe ich gesehen. Wie siehst du diese Verpflichtung? Vielleicht erstmal vorab, es ist Union hat jetzt seit 10 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Jetzt hat man mit einer Viererkette angefangen, was der Offensive vielleicht gerade im ersten Schritt geholfen hat, hat aber auch dafür gesorgt, dass defensiv größere Lücken entstanden sind.
Also, ich bin auch ein bisschen noch zwiegespalten, wie die ganze Personalie sein wird bei Union. Ich habe hier gerade gelesen, ich hoffe, dass es eine sehr lange Zeit hier wird, hat Steffen Baumgart gesagt. Ich glaube, dass natürlich das größte Problem war, diese ganze Debatte rund um das Thema, er hat sozusagen 0 Spiele, eine Niederlage. Aufgrund eben des immer noch nicht ganz, glaube ich, jetzt am grünen Tisch final besiegten Niederlage gegen
Bochum.
Bochum, ja. Genau. Nach dem Feuerzeugwurf ist natürlich auch, wie gesagt, eine Thematik ganz schön schwierig, aber ich kann noch nicht eine finale Meinung, glaube ich, dazu beurteilen, wie jetzt wirklich Union am Ende mit ihm spielen wird. Nach der ersten Partie auch mal ein bisschen schwierig, der Trainer braucht natürlich etwas Zeit, aber wenn man aktuell, wie du es auch schon angesprochen hast, in den letzten 10 Spielen keinen Sieg, dann müssen einfach langsam die Ergebnisse her. Das ist nun mal Fakt und ob er der Richtige ist, wird sich, denke ich mal, in der nächsten Zeit zeigen. Aber der Start ist natürlich alles andere als ideal. Vor allem auch nicht nach der roten Karte, das kommt natürlich auch noch dazu.
Na klar.
Wenn du da nach den 37. habe ich gerade gesehen, genau, der 37. am Ende die rote Karte kriegst, die war absolut berechtigt, dann ist es natürlich noch ungünstiger. Aber wir können, denke ich mal, gespannt sein, was da Steffen Baumgart und Union in nächster Zeit hinbekommen oder vielleicht auch nicht. Aber war auf jeden Fall natürlich kein guter Start.
Ja, um vielleicht die Thematik mit dem Feuerzeugwurf damals beim Spiel gegen Bochum, um das nochmal aufzugreifen. Wir hatten da am Freitag auch schon mal kurz drüber geredet, wo ich relativ mein Unverständnis drüber geäußert habe, weil Präsident Dirk Zingler da ziemlich scharf auf das Urteil jetzt kritisiert hat. Dann habe ich aber mal sein gesamtes Interview, sage ich mal, bei Sky gesehen, was er am Samstag noch gegeben hat. Und das fand ich wiederum interessant, beziehungsweise es hat dann manche Sachen, also von denen ich ausgegangen bin, auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung gerückt, weil ich lese euch das mal vor. Er sagte, das Urteil verstößt ja gegen die eigene Rechtsordnung des Deutschen Fußballbundes. Also sie verstoßen gegen ihre eigenen Regeln. Am Donnerstag ist ja verhandelt worden, ob der Schiedsrichter das Spiel zu Recht oder nicht zu Recht fortgesetzt hat. Es war gar keine Ermittlung gegen uns. Und wir sind der Überzeugung, dass es im Ermessen des Schiedsrichters lag, dieses Spiel fortzusetzen. Und Bochum ist der Auffassung, dass es nicht in seinem Ermessen lag und er hätte es abbrechen müssen. Wenn wir zu diesem Urteil kommen, dass ein Fehler eines Schiedsrichters vorliegt, dann hätte dieses Spiel wiederholt werden müssen. Diese Wertung, die das Sportgericht jetzt vorgenommen hat, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das hat nichts mit der eigenen Rechtsordnung zu tun und das trifft auch hier nicht zu. Dazu vielleicht auch noch ergänzend machte er also dem Kontrollausschuss selbst Vorwürfe, nämlich wenn man live erlebt hat, wie Herr Petersen, also der Schiedsrichter damals bei dem Spiel, wirklich aggressiv unter Druck gesetzt wurde vom Kontrollausschuss, doch zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Also wenn wir dahin kommen, dass der Kontrollausschuss die Schiedsrichter unter Druck setzt, deshalb habe ich gesagt, dieser ganze Donnerstag, das Urteil ist ein Skandal und ein paar Sätze erlaubt mir noch, um das auch vollständig zu machen. Am Ende hat Bochum den DFB angerufen, weil sie glaubten, Petersen hat eine falsche Entscheidung getroffen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Warum der Kontrollausschuss am Tisch von Bochum sitzt und in diesem Fall gegen den Schiedsrichter ermittelt, das muss man sich mal vorstellen. Wir brauchen starke und autarke Schiedsrichter, die auf dem Platz die Entscheidungen treffen. Natürlich sind sie nicht fehlerfrei, aber Herr Petersen hat eine richtige Entscheidung getroffen. Es lag in seinem Ermessen. Und deshalb betrachten wir das Urteil als Skandal. Ich fand das ja sehr interessant, die Thematik zu sehen, worum es jetzt am Donnerstag ging. Also es ging nicht um den Feuerzeugwurf an sich, das hat Zingler auch nochmal klargestellt, dass das an anderer Stelle noch verhandelt wird. Also das Urteil, was da rauskam, war nicht die Bestrafung auf den Feuerzeugwurf, sondern auf das, was ich gerade vorgelesen habe. Und dann, jetzt in dem Fall, muss ich ja Zingler dann Recht geben. Also, wenn es jetzt nur um diese Entscheidung des Schiedsrichters ging, dann kann ich ja den Unionern jetzt nicht da einen Strick so draus drehen. Also, da finde ich es zumindest nachvollziehbar, dass man bei den Eisernen da mit Unverständnis drauf reagiert. Ich hoffe, das war jetzt alles so klar, weil ich selber überrascht war über diese Thematik, ne?
Nee, also ich habe das jetzt auch noch nicht gehört gehabt, deswegen fand ich es gerade ganz interessant, das von dir nochmal zu hören. Ich glaube, was mich immer bei solchen Themen richtig aufregt, ist die Diskussion überhaupt um das Ganze, dass es überhaupt eine Diskussion geben muss aufgrund der Aktion dieser wirklich dummen, man muss es so sagen, überflüssigen Aktion, ob da jetzt am Ende vielleicht der Torwart daraus zu viel gemacht hat oder was auch immer, sei es mal alles dahingestellt.
Wurde auch heute wieder im Doppelpass Jan-Arge Fjordhoff und Mario Basler, die da wieder, wo ich mir immer denke, ja, ich kann deren Gedanken verstehen, für mich sah das auch, dass da Drewes viel draus gemacht hat. Für mich sah das auch so aus, aber ich betone, es sah für mich so aus, aber ich kann mich nicht reinfühlen, ich bin nicht dabei und dementsprechend hüte ich mich davor, ein Urteil zu erlauben und zu sagen, Drewes macht da viel draus. Das steht einem eigentlich nicht zu.
Absolut, gehe ich mit. Also in dem Moment ist man nicht derjenige, der da das Feuerzeug gegen den Kopf bekommt. Aber das Problem sind einfach eben solche Idioten, die überhaupt sowas machen. Das gibt es ja öfter schon mal, dass bei Ecken zum Beispiel auch Becher fliegen und so weiter und so fort. Oder das andere Aktionen, ich finde das einfach so schade und deswegen diese ganze im Nachhinein Diskussion und auch die Kommentare. Ich habe viel auf Social Media gelesen, dass dann Leute meinten, okay, beim nächsten Mal werfe ich meinen eigenen Spieler irgendwas gegen den Kopf und dann hoffe ich, dass es da entschieden wird, wenn wir hinten liegen. Oder so Situationen und Diskussionen, die dann im Nachhinein daraus entstehen, das finde ich wirklich immer schade, weil es am Ende ja das dem Sport nimmt, was wir eigentlich so lieben. Und ich finde es wirklich schade und bin jetzt nochmal gespannt, ob es dann auch wirklich eine andere Entscheidung gibt. Aber hoffentlich war es das erstmal letzte Mal, weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon ähnliche Situationen, auch Bayern technisch zum Beispiel, damals gegen Hoffenheim.
Ja.
Und solche Aktionen gehören einfach nicht in den Sport, den wir alle so lieben.
Eine Berufung wird es da auf jeden Fall geben, haben die Unioner schon angekündigt. Und der Witz ist ja auch an der Geschichte, vielleicht müssen wir auch nochmal dazu sagen, vielleicht haben das nicht alle mitbekommen. Also das Urteil war letztendlich, wie gesagt, das, was alle erwartet haben, nämlich, dass der Sieg Bochum zugesprochen wird. Es war ja ein Unentschieden dann am Ende. Und wie gesagt, dass die Bochumer jetzt die 3 Punkte bekommen, was natürlich im Abstiegskampf absolut wichtig ist, nochmal 2 oben drauf zu kriegen statt einen. Wie gesagt, aber das ist noch nicht ausgestanden. Union wird dagegen Revision einlegen. Und das Komische ist ja vor allem, wenn noch eine Verhandlung nur über den Tatbestand des Wurfes des Feuerzeugs stattfindet, dann bin ich gespannt, was da jetzt noch als Entscheidung kommt, weißt du? Weil wenn es jetzt gar nicht darum ging, sondern nur über die Schiedsrichterentscheidung, also was kann denn dann, also, oh Gott, dass wir uns hier so mit Juristereien, ja komm, lass uns weitergehen, aber also das ist auch alles ein wenig,
Unverständlich irgendwo, absolut. Ja,
undurchsichtig vor allem. Und das, ich meine, das hat ja dann auch Einfluss, ne, auf den gesamten Abstiegskampf. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was da jetzt noch passiert und reagieren dann darauf, wenn es soweit ist. In Augsburg steht es übrigens noch 0-0 zwischen dem FCA und dem VfB Stuttgart. Und dann gucken wir auf Freiburg gegen Kiel. Die Freiburger gingen in Führung durch ein sehr unglückliches Eigentor von Remberg. Ansonsten war der Sportclub dann relativ schnell dabei, auch nachzulegen, stand 3-0. Was das Spiel dann aber auf einmal nochmal spannend machte, war ein Doppelpack von Harris. Ich glaube, das war 85. und 90. Minute. Und am Ende, glaube ich, lief dann auch nochmal jemand, ich weiß nicht, ob das Harris selber war, aber der lief auch nochmal relativ frei auf Atubolu zu, der dann hielt, was er an dem Nachmittag häufig nicht so gut getan hat. Also hat auch in einigen Szenen wieder schlecht ausgesehen. Das hat so ein bisschen nach dem Atubolu ausgesehen wie in seiner Freiburger Anfangszeit. Also so ein bisschen mit dem Fuß und auch wie er die Sachen gehalten hat. Das war alles nicht so super ideal. Am Ende 3 Punkte für die Freiburger. Aber die Breisgauer, und das haben wir auch so ein bisschen gemerkt, dass viele da unzufrieden waren. Also Günther, der das auch wieder angesprochen hat, dass man dass das jetzt das dritte Heimspiel war, wo man eine relativ klare Führung fast wieder aus der Hand gegeben hätte. Und auch, man hätte auch mal die Reaktion von Julian Schuster sehen müssen nach dem Anschlusstreffer. Oh ja. Also ja. Die Freiburger spielen da ein bisschen mit dem Feuer. Unnötig eigentlich, weil das wird, weil sie stehen gut da jetzt auch auf Platz 6 vorgestoßen. Aber warum machen die das? Also warum kehrt da dann so in so einem Spiel dann auf einmal so der Schlendrian ein?
Das ist eine gute Frage. Also ich wollte genau, was du auch gerade angesprochen hast, die Reaktion vom Trainer nach dem Spiel vor allem, fand ich noch ein bisschen interessanter als nur, glaube ich, nach dem ersten Gegentor direkt. Weil es war ja am Ende dann abgepfiffen. Es war der 3-2-Sieg und trotzdem, er wollte beim Abklatschen mit seinen eigenen Co-Trainern und Leuten gar nicht wirklich mitmachen, weil er wusste, okay, das war, wir haben es jetzt wieder so spannend gemacht. Das war fast ja noch das 3-3 am Ende. Und das, obwohl Kiel eigentlich ja am Ende, sie waren zwar bemüht, aber ja eigentlich total harmlos, muss man fast sagen. Ich glaube, ganz wenige Chancen im ganzen Spiel gehabt. Dadurch am Ende durch den Doppelpack auch gut zwei ab oder zwei, ja, sagen wir mal, jetzt fehlt mir das Wort dafür, Abstauber, genau.
Ja.
Am Ende, die dann die beiden Tore macht, ist ja egal, wie du das Tor machst. Und aber dann wieder so zittern zu müssen, warum? Ist natürlich die Frage. Ich glaube, wenn die Frage so leicht zu beantworten wäre, wäre vielleicht auch noch ein Thomas Tuchel vielleicht bei Bayern Trainer oder andere, weil das,
oh, ja, jetzt.
Weil das natürlich in der Vergangenheit auch oft ein Thema bei Bayern zum Beispiel war, dass sie, man führt 2-3-0, lässt kaum Chancen zu und dann schlendert man irgendwie wieder hinten den Ball sinnlos rum und fängt sich das Erste und dann zittert man auf einmal wieder und holt den Gegner mit ins Boot. Deswegen, am Ende ist es vielleicht ein 3-2-Erfolg, der eigentlich ein bisschen deutlicher war, aber ich denke mal, die Freiburger können da am Ende trotzdem zufrieden sein. Vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das 2-0 noch auf dem Schirm hast, der Treffer von Günther.
Oh ja, der Freistoß, ne?
Ja, würdest du da eine Torwart mit reinnehmen oder nicht? Also sagen wir mal, haltbar oder muss er halten?
Ah ja, wurde ja diskutiert, ne?
Genau, wurde ja auch diskutiert in der Konferenz, hatte ich es, glaube ich, geschaut. Da hatte ja der, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken.
Jonas Friedrich hat doch kommentiert, war der das? Der dann Martin, nee, Frank Buschmann
hatte
das Spiel, oder? Freiburg gegen Kiel?
Genau, der hatte das in der Konferenz gehabt, genau. So was, hat er dann aber noch einen anderen mitgefragt gehabt.
Ich glaube, Martin Groß, der, also er steht ein bisschen blöd, ne? Aber ich weiß nicht, wenn der halt so. Ach, bitte frag mich nicht. Keine Ahnung.
Alles gut, ich dachte nur, weil ich fand es auch schwierig. Ich glaube, den an einem guten Tag hält dann am Ende Warburg gut geschossen.
Aber er geht halt auch so an die Latte hinten und das ist halt auch immer. Naja, gut. Aber ja, wir sind da beide jetzt nicht. Haben nicht hoch genug gespielt, um das.
Und nicht im Tor.
Ja, ich schon, aber.
Ach so, okay, so, sorry, ich dachte.
Ja, gut, aber auf der Alexander Puschkin Sekundarschule in Berlin-Friedrichsfelde. Also.
Wer kennt's nicht?
Absolut hochklassig, ne? Wollen wir mal weitergehen? Mainz gegen Bochum, das 6. Spiel im 7. Sieg für den FSV. Fangen wir mal mit den Hausherren an und wieder 2 Tore von Johnny Burkhardt. Das ist der 4. Doppelpack in dieser Saison. Erstmals 20 Bundesliga-Treffer erzielt und er ist jetzt auch Mainzer Rekordtorschütze in der Bundesliga mit 35 Toren. Wurde auch direkt in der Mixzone von Ricardo Basile angebaggert, ob er nicht im Winter wechselt, weil ja potenziell über Omar Marmoush werden wir gleich reden, aber falls er gehen sollte, könnte ja Burkhardt nach Frankfurt gehen, hat er aber ausgeschlossen, fand ich auch so ein bisschen, also das Gerücht, ich weiß nicht, inwiefern da was dran war, aber fand ich auch ein bisschen konstruiert, weil Burkhardt, der ist ständig verletzt, ja, also der hat ja kaum mal wirklich durchgängig gespielt. Das passiert ja jetzt eigentlich erst. Wir warten ja immer so ein bisschen auf seinen Durchbruch, aber dann war er ja ständig verletzt. Und jetzt zu wechseln, jetzt wo er mal eine Zeit lang überhaupt zum ersten Mal mal richtig lange spielt, wäre ja kompletter Nonsens.
Ich glaube, das war auch, wie du es gerade vielleicht angesprochen hast, schon dieses, okay, einer könnte ja jetzt gehen, der aktuell Platz 2 der Torjägerliste ist. Na, wen können sie als Ersatz holen? Dann nehmen wir halt die 3. Ich glaube, daraus ist vielleicht so ein bisschen entstanden, dieser Gedanke. Aber definitiv, Johnny Burkhardt aktuell spielt eine super Saison, hat in 15 Spielen 12 Tore, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Er spielt eine super Saison, dann ist man natürlich erstmal im Blickfang auch der anderen Mannschaften, vor allem wenn natürlich eben vielleicht der andere Top-Stürmer
und
bei Frankfurt dann gehen sollte.
Und das Allerwichtigste, er ist der Didi-Man. Er wurde zum Didi-Man gekündigt. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute dann immer in den Interviews sagen, ja, sie sind der Diddy-Man dieses Spieltags, habe ich oftmals immer an der Reaktion habe ich den Eindruck, dass sie immer gar nicht wissen, was das eigentlich sein soll. Also, dass sozusagen sie der Top-Spieler für die Hamann an diesem Nachmittag waren. Ich finde das immer, hatte ich gestern bei Johnny Burkhardt irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck, dass der erstmal, hä? Wie? Was? Aber das ist nur Beobachtung, weiß nicht, ob es so ist.
Ich glaube, war nicht sogar Didi Hamann jetzt der, entweder nach dem Spiel oder auf jeden Fall gestern irgendwie im Laufe des Tages, meinte, dass Johnny Burkhardt auch unser Stürmer für die WM 2026 sein könnte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich dazu aktuell schon irgendwie eine Meinung hätte. Sagen wir mal,
er hat ihn vor allem mit Klose verglichen. Aber Burkhardt, also.
Das habe ich gar nicht.
Irgendwie so in die Richtung, wo ich mir auch dachte, aber also von der Spiel, also erstmal mit Klose zu vergleichen, ist schon, also, ja, und zum anderen, also das sind ja komplett verschiedene Spielertypen. Also Burkhardt ist ja mehr so Timo Werner ähnlich, nur deutlich besser, möchte ich betonen.
Ja, also Johnny Burkhardt, es fehlt auf jeden Fall natürlich noch das Salto, ganz klar, ne? Dann ist er schon ein bisschen näher dran am Klose. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich, er spielt aktuell eine gute Saison. Ob er dann ein Kandidat für die WM ist, wird sich zeigen. Aber ich denke mal, wir haben natürlich aktuell gute Alternativen, wenn sie vielleicht fit sind. Aber ich denke mal, Füllkrug ist zum Beispiel jetzt auch wieder ein Thema. Kann man ja nochmal ganz kurz vielleicht mit reinschmeißen, der jetzt ja auch wieder bis zu 3 Monate wohl verletzt sein soll.
Ja.
Musste gestern ausgewechselt werden nach ein paar Minuten. Und sonst natürlich mit Undav Havertz und Co. Wir kennen sie alle, haben wir, denke ich mal, viele Alternativen. Aber ein Johnny Burkhardt, wenn er da super in Form auch weiterhin nächstes Jahr sein sollte, ist da, denke ich mal, definitiv einer der Anwärter.
Ja.
Für den Kader zumindest mal.
Ja, definitiv. Und die Mainzer weiterhin voll auf Kurs Europa, stehen jetzt auf Platz 5, waren gestern Vierter, aber da Leipzig heute gewonnen hat, sind sie wieder zurückgerutscht. Aber ja, Wahnsinn, was da aktuell abgeht. Ein Wort noch zu den Bochumern. Nachdem man ja zum Jahresabschluss und wie gesagt, das Urteil steht ja jetzt am Ende des Tages noch aus, ob es jetzt die 2 Punkte obendrauf gibt von Union-Spiel. Aber man hatte das Jahr ja ordentlich beendet mit einem Sieg und mit einem Unentschieden. Und jetzt ist man wieder so in alte Muster zurückzufallen. Also eine mäßige Zweikampfbilanz, eine wirklich grottenschlechte Passquote. Das hat auch Dieter Hecking gesagt, dass da nicht mal 7, 8 Pässe mal durchgehend irgendwo angekommen sind. Und was natürlich auch jetzt nicht besonders hilft, ist der Ausfall von Oermann und Ordetz, die zumindest raus mussten und jetzt für nächste Woche auch fraglich sind. Und da geht's daheim gegen St. Pauli. Also das ist wirklich ein echt wichtiges Spiel. Und ich meine, die beiden Mannschaften trennen jetzt schon 8 Punkte. Also, und zum rettenden Ufer für die Bochumer sind es jetzt auch schon 7. Also, sie müssen gewinnen da.
Absolut, also 6 Punkte nach 16 Spielen. Das ist schon wirklich, wenn man auf die nächsten Spiele auch vielleicht schaut, du hast gerade schon angesprochen, genau, zu Hause gegen Pauli, danach zu Hause gegen Leipzig in Gladbach. Das wird auf jeden Fall sportlich. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich noch schaffen können, weil allein gut 2 Punkte auf Kiel, die natürlich auch mit unten drin hängen, aber einen einzigen Sieg in 16 Spieltagen, 3 Unentschieden, das ist schon wirklich bei auch nur 13 geschossenen Toren, ich glaube, St. Pauli kann das nur noch mit 12 unterbieten, das ist schon wirklich schlecht, muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, sie hatten ja auch mit einer der, wenn nicht sogar die schlechteste Bundesliga-Start nach, ich glaube, 10 Spieltagen hingelegt gehabt. Das ist einfach absolut zu wenig und definitiv Nummer 1 weiterhin als Abstiegskandidat, denke ich mal, nach der Saison oder für die Saison.
Ja, aber anders als zu St. Pauli, und da können wir die Brücke gleich schlagen zum Spiel der Hamburger gegen Frankfurt, die 0-1 verloren haben, sieht man aber bei Pauli immerhin, dass sie offensiv was drauf haben. Sie haben nur nicht getroffen, aber gestern zum Beispiel 20 Torschüsse und keinen einzigen Treffer. Also sie bleiben im 7., also das war jetzt gestern das 7. von 8 Heimspielen, wo sie kein Tor erzielen. Dabei kreiert St. Pauli durchaus was. Ne, da fehlt halt nur so ein bisschen dann der regelmäßige Knipser, haben sich auch mit Noah Weishaupt jetzt nochmal verstärkt im Winter. Vom SC Freiburg, glaube ich.
Genau.
Also, wie gesagt, bei Pauli sehe ich irgendwie was. Und ich meine, die stehen ja aktuell auch auf Platz 14. Und bei Bochum sehe ich halt so gar nichts. Und bei Pauli ist jetzt eigentlich nur, sie müssen jetzt auch mal das Tor treffen. Aber ansonsten ist... haben sie auch wieder gegen Frankfurt auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Zu den Frankfurter werden wir gleich kommen, die auch wieder viel angeboten haben, komischerweise. Aber die Enttäuschung gestern am Millern-Tor war auch extrem riesig, weil da war deutlich mehr drin.
Absolut. Du hast es schon angesprochen, allein die Schüsse, die Abschlüsse spielen, denke ich mal, das, was sie sich auch vielleicht erhofft haben über die ganze Saison gesehen. Sie haben sicherlich nicht gedacht, dass sie oben mitspielen werden. Ist klar, es geht in dem Fall als Aufsteiger primär erstmal nicht um den, nicht unten mitzuspielen, vielleicht einfach die Klasse zu halten und ja, vielleicht mit den Transfers, wer weiß. Ich habe gerade gesehen, dass sie auch noch einen 20 Jahre alten Stürmer aus Gambia jetzt verpflichtet haben. Sonst, wie gesagt, die angesprochene Leihe von Noah Weißhaupt kann auf jeden Fall auch ganz gut sein. Ich denke auch mal aus der Sicht von Noah Weißhaupt, weil ich auch einen sehr guten Kumpel habe, der Freiburg-Fan ist, bekomme ich da auch mal ein bisschen mehr mit. Hat auch relativ wenig gespielt mittlerweile in Freiburg. Passt für ihn sicherlich auch ganz gut. Ähnlich vielleicht wie auch zum Beispiel die Leihwechsel von Kretzig oder eben Warner zum Beispiel. So zu Vereinen wie Heidenheim, Bochum, St. Pauli, denke ich mal, sind das einfach gute Optionen, um da ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und dann vielleicht eben in der nächsten Saison wieder beim SCF zum Beispiel anzugreifen. Wer weiß. Aber steht auf jeden Fall deutlich besser da in der Tabelle, wie du es schon angesprochen hast, ganz klar, als eben Bochum zum Beispiel, haben aktuell 14 Punkte aus 16 Spielen. Wie gesagt, ein Tor weniger zwar geschossen, aber deutlich mehr am Ende rausgeholt. Und auch mehr Chancen, das definitiv.
Ja, also man sieht, dass da was möglich ist und dass da was passieren könnte, dass die was kreieren können. Und auch die Heimspiele, wir erinnern uns an Bayern, also auch zu Hause, es war auch nur eine 0-1 Niederlage. Also die sind unbequem und die sind auch in vielen Spielen sehr nah dran. Also insofern ist man ja immer, und wenn man auch die Tendenz sieht im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da unten stehen mit -8, also das ist jetzt nicht so schlecht. Vielleicht ein Wort noch zu Eintracht Frankfurt, die mit diesem Sieg ihren Platz 3 gefestigt haben. Aber da geht es natürlich hauptsächlich um eine Personalie, nämlich um Omar Marmoush. Dino Topmöller sagte, dass sie sich alle wünschen, dass er bleibt. Markus Krösche hat bestätigt, dass es Gespräche gibt mit einem Club. Es ist wahrscheinlich Manchester City, aber er hat es nicht so wortwörtlich gesagt. Jetzt an dich die Frage, haben wir gestern, das war ja das entscheidende Tor, haben wir gestern das letzte Tor von Omar Marmoush gesehen? Im Trikot von Eintracht Frankfurt.
Ja. Bis Dienstag 20.30 Uhr hätte er theoretisch, also sagen wir mal, er hätte noch gut 2 Tage Zeit oder der Verein hätte noch 2 Tage Zeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, selbst wenn der Transfer am Ende noch nicht durch sein sollte, aber es dazu kommt, dass er dann trotzdem nicht im Kader sein wird gegen Freiburg. Aber war es das letzte Spiel? Ich würde sagen, noch nicht. Einfach mal in den Raum geworfen.
Also aber noch nicht im Sinne, dass er jetzt noch die nächsten 2, 3 Spiele macht oder noch nicht, dass er jetzt bis Sommer bleibt?
Nee, ich glaube, dass er ich denke mal schon, dass er jetzt, hat er die Chance zu wechseln, vor allem wenn es wirklich so die sein sollte. Ich kann es vielleicht nicht ganz aus der Position vom aktuellen Manchester City verstehen, aber an sich Manchester City Premier League. Du hast die Mitspieler, braucht man zu überlegen, das ist das Geld am Ende auch, das wird auch sicherlich immer ein Punkt sein. Du hast da viele absolut attraktivste Liga vielleicht sogar in der Welt noch dazu als Themen, die für Manchester City sprechen und gut, die Frage ist natürlich, wird er überhaupt Stammspieler sein? Wird er vielleicht nur Bank spielen? Sei mal alles dahingestellt, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht einfach die aktuellen Verhandlungen noch ein bisschen ziehen werden, vor allem was das Thema Ablöse angeht, damit Frankfurt da auch wieder mal, das wird gleich noch so ein Thema sein, was ich mal kurz ansprechen würde, da das Maximum rausholt, das können sie wie fast kein zweiter Verein aktuell und dass er vielleicht dann erst gegen Dortmund nicht mehr, oder dass vielleicht das gegen Freiburg dann das letzte Spiel sein wird, aber ich denke mal, dass er doch auch in diesem Sommer schon wechseln wird uns nicht erst bis zum Sommer dann am Ende kommt.
Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Weil zum einen das, was du zu Man City gesagt hast, ja klar, er verdient viel Geld und spielt in der besten Liga der Welt. Aber dann werden sie ihn im Sommer nochmal anrufen, wenn er die Leistung weiterhin so konstant hält. Bin ich der festen Überzeugung. Ich weiß, auch alle sagen immer, ja, wenn Real Madrid einmal anruft, sie werden kein zweites Mal anrufen. Das glaube ich häufig nicht so richtig. Gerade jetzt in der Situation. Aber du musst dir das mal vorstellen. Du spielst jetzt gerade bei Eintracht Frankfurt. Du spielst überragend. Ne? Die Eintracht steht aktuell auf Platz 3. Du bist richtig gut dabei. Du schaust dir an, wo Man City aktuell steht. Ja klar, du verdienst da viel Geld, aber möchtest du denn jetzt im Winter, und wir wissen alle, was die Wintertransferphase, das ist ein spezielles Fenster. Da, das ist eigentlich Marmoush, gerade dieser Schritt Bundesliga Premier League, das ist ein klassischer Sommerwechsel. Das ist kein Winterwechsel. Man City aktuell ist in einer schwierigen Lage. Das heißt, er müsste dann da irgendwelche Löcher stopfen, aber das Niveau, er muss sich ja erstmal an das Niveau gewöhnen. So. Und er kommt in ein vollkommen anderes Umfeld, kann sich nicht gut drauf vorbereiten und wir sehen, wie viele Spieler da auch schon dran gescheitert sind. Und davon mal abgesehen, wie gesagt, dass die Situation beim Manchester City aktuell nicht so einfach ist. Und bei Frankfurt spielt er super gut. Deswegen würde ich ihn gerade jetzt im Wintertransferphase würde ich absolut davon abraten, diesen großen Schritt zu machen, sondern sich den Schritt im Sommer vorzunehmen. Und wie gesagt, ich sage dann immer so, wenn dann die sagen, ja, die rufen kein zweites Mal an, dann wird ein anderer Top-Club anrufen. Oder wenn sie nicht mehr anrufen, dann liegt es vielleicht daran, dass Marmoush doch nicht konstant die Leistung gezeigt hat. Dann ist es aber gut, dass er nicht schon den Schritt gemacht hat, weißt du?
Absolut, ja. Also ich würde es, glaube ich, auch nicht bevorzugen, wie du es schon meintest. Ich gehe nur mal von aus, dass es dann doch eher passiert. Was vielleicht ein Punkt ist, der dagegen sprechen könnte, da habe ich mir nämlich vorhin was kurz vorbereitet, was ich ganz interessant fand.
Okay.
Und zwar hat Sky vorhin gepostet, dass oder die allein Stürmer oder Abgänge in den letzten Jahren, durch die Frankfurt vor allem Unmengen an Geld, sage ich mal, eingenommen hat, Profit. Zum einen zum Beispiel Sebastian Allaire, der damals für 12 Millionen aus Utrecht kam, für 50 Millionen dann zu West Ham. Dann Luka Jovic für knapp 22 Millionen aus Portugal gekommen, für 63 nach Real. Ein, und das ist mir gar nicht bewusst geworden, Kolo Muani, der ablösefrei sogar kam, aus Frankfurt Nantes damals, für 95 Millionen am Ende zu Paris ging. Und jetzt halt eventuell ein ablösefreier aus Wolfsburg gekommener Marmoush, der dann für, ja, ich glaube, 80 Millionen steht ja, glaube ich, gerade im Raum, oder? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Genau, der dann ja vielleicht zu City in dem Fall wechseln könnte. Und wenn man da vielleicht nochmal die Transferpolitik kurz mit reinnimmt, es sind ja nicht nur die, das sind ja zum Beispiel nur offensive Stürmer-Spieler gewesen in dem Fall, aber da kommen ja eigentlich noch einige andere dazu, von auch Innenverteidigern und, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde, es hat davon fast keiner überhaupt aktuell irgendwie geschafft, sich im neuen Verein durchzusetzen.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
Zum Beispiel mal angenommen von einem Kostic, der das vielleicht als Außenbahnspieler war, ob es jetzt der Stürmer war, gut, da vielleicht bei einem kann man jetzt mit Allaire noch mal was anderes natürlich mit reinnehmen mit der gesundheitlichen Sache, aber der das vielleicht auch ein bisschen am Ende irgendwo benachteiligt hat, aber vor allem so Spieler wie Kolo Muani, der jetzt ja auch wieder vor einer Wechselfreigabe steht und vielleicht wieder in die Bundesliga zurück, wer weiß, vielleicht ist das ja so ein Argument am Ende für ihn. Gut, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein Stürmer am Ende, wie er jetzt überlegt, aber wer weiß, aktuell wirkt es ja vielleicht doch so ein bisschen wie ein kleiner Fluch, sage ich mal, dass da wirklich die Spieler, die am Ende von Frankfurt in der absoluten Superphase wechseln, dass sie am Ende dann doch bei einem Top-Club, wie man vielleicht auch bei Jovic mit Real reinnehmen kann, dann da doch nicht wirklich zum Vorschein kommen, weil wo soll er denn vielleicht spielen? Spielt er vielleicht außen, spielt er vielleicht vorne, aber das sind natürlich so typische Positionen, die aktuell top besetzt sind und aktuell, da wird er auch keinen unbedingt verdrängen, auch wenn es bei City vielleicht nicht läuft, weil das war ja zum Beispiel auch ein Grund, warum Julian Alvarez jetzt wieder nach Madrid gewechselt ist, weil er einfach nicht an einem Haaland vorbeikam oder am Außen an irgendwelchen Leuten wie Doku, Grealish, naja. Aber hat ein Tor gemacht übrigens beim 8-0, glaube ich, im Cup.
Man mag es gar nicht glauben. Gegen Southport?
Ja, die hat da ein Tor geschossen. Man mag es gar nicht glauben. Er war das ganze 2024 ohne Tor. Jetzt hat es gereicht gegen
Wie haben sie da gespielt? 9-0 oder so?
8-0, glaube ich, oder so. Ja, gegen okay. Den, so was war das 12-ligisten Gefühl da?
Also wenn du da als Offensiver nicht triffst, dann wirst du direkt gefeuert eigentlich.
Ja, aber ich bin wirklich absolut gespannt. Und ich denke mal, wenn Frankfurt den wirklich verlieren sollte, dann wird es schwierig, wen sie da als Ersatz holen können, ob sie das jetzt im Winter schon machen. Eigentlich müssten sie es ja. Aber mal schauen.
Ja, oder City könnte ihn jemand zum Tausch anbieten. Aber gut, personell sind die jetzt auch nicht so gerade gesegnet. Deswegen überlegen sie ja, Marmoush zu holen. Ich würde es an seiner Stelle nicht tun, aber wir werden da auf dem Laufenden bleiben, sind da sehr gespannt und schauen dann auf das Abendspiel. Die Bayern haben in Mönchengladbach gewonnen. Man mag es nicht glauben, dass Bayern noch in Gladbach gewinnt. Am Ende machte dann ein Elfmeter den Unterschied. Ich glaube, da gehen wir auch gleich drauf ein. Insgesamt ein dominantes Spiel der Bayern. Die erste Halbzeit hat Gladbach stark gegengehalten, hat nichts zugelassen. Dann gerade hinten raus wurden die Bayern dann schon extrem verschwenderisch. Also gerade Leroy Sané, wir erinnern uns, der einfach mal das leere Tor nicht trifft. Auch Serge Gnabry, der direkt, also näher am Torhüter kannst du nicht stehen und den dann nicht, also nicht den so reinschießt, dass der Torhüter den noch halten kann. Kapiere ich echt nicht. Aber gut, okay, das Thema schieben wir mal nochmal. Was die Gladbacher aufgeregt hat, war eben dieser Elfmeter, nämlich Ulrich trifft Olise im Strafraum. Die Berührung ist leicht zu sehen. Kane tritt natürlich an und macht den ganz sicher dann am Ende zum entscheidenden 0-1. Es gab viel Kritik insgesamt von den Gladbachern für die Schiedsrichterleistung von Felix Zweier, mal speziell auf den Elfmeter bezogen. Und wir werden gleich auch nochmal auf eine Handspielszene kommen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Tor. Da sagte Tim Kleindienst, wenn du das einen Elfmeter nennst, dann gibt es 24. Und Seoane fügte an, im Training würde ich den nie pfeifen. Also ich sag mal so, das sind so, finde ich, die klassischen zwei Argumente, wo ich sage, wow, was für ein inhaltlicher Bullshit. Also, weil, also fangen wir mal mit Kleindienst an. Wenn du das einen Elfmeter nennst, dann gibt es 24. Ja, dann gibt es in einem Spiel 24, wenn es so ist. So, also was ist denn das für eine dämliche Argumentation zu sagen, ja, wenn das einer ist, dann gibt es in so vielen Spielen so viel. Kompletter Schwachsinn. Absolut, und bei Gerardo Seoane, das finde ich auch geil, im Training würde ich den nicht pfeifen. Ja, du bist ja auch kein Schiedsrichter. Was interessiert mich denn, was Seoane in seiner scheiß Trainingseinheit mit Verlaub, was der da pfeift? Kann mir doch sau egal sein. Also, werden wir mal wieder inhaltlich. Sagen wir mal so, die erste Szene sah relativ deutlich aus. Es gab auch Szenen, wo ich gedacht habe, okay. Das Ding ist aber, die Situation, da wird auch viel immer vermischt. Der Kontakt ist leicht, aber in dem Falle, und Olise steht direkt vor dem Tor, einschussbereit. So, und in dieser Szene reicht ein kleiner Kontakt oftmals. Und wenn der Schiedsrichter das pfeift, dann ist diese Entscheidung korrekt. Und deswegen hat der VAR sich ja jetzt auch nicht groß eingeschaltet, sondern stand die Entscheidung. Vielleicht gibt den nicht jeder, kann durchaus sein, aber eine Fehlentscheidung ist das zu 100% nicht.
Nee, kann ich mich nur anschließen. Das Problem ist ja wirklich immer dieses, wann ist es eine Fehlentscheidung? Man könnte es ja wieder andersrum spielen, hätte er ihn nicht gepfiffen zum Beispiel. Würde dann der Videobeweis eingreifen und sagen, oh, das war ja eine klare Fehlentscheidung und deswegen pfeifen wir ihn. Finde ich schwierig. Das Problem, dass wir 24 am Ende davon im Spiel hätten, wenn es ein Foul ist, dann ist es egal, ob es 24 Elfmeter gibt. Also finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Problem ist einfach immer die einheitliche Linie, die ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt auf den Elfer primär erstmal beziehen würde, sondern dann gleich noch auf den Handelfmeter, weil die gibt's da in meinen Augen einfach nicht. Und das ist jedes Mal Kraut und Rüben, was da gepfiffen wird. Und das finde ich alles ein bisschen schwieriger. Aber für mich war das auch ein Foul, was man pfeifen kann. Und wenn das pfeift, was auf definitiv nicht zurückgenommen wird, im Gegensatz zum Beispiel zum Handelfmeter vielleicht, um den ganz kurz mit reinzunehmen, war für mich ein Handelfmeter. Für dich ganz kurz als Vorfrage nochmal. Gott, ein bisschen überraschend, ein bisschen überrampelt.
Nee, ich überlege gerade, wie ich das aufziehe. Du weißt ja, ich reg mich sehr gerne über solche Sachen auf und mache dann immer einen riesen Monolog. Also um euch nochmal in die Szene mitzunehmen, das war kurz vor der Pause, wo Julian Weigel im eigenen Strafraum klären will und dann Rocco Reitz anschießt, also ihn beziehungsweise so anschießt, dass Reitz sich den Ball kommen sieht und sich reflexartig die Hände vors Gesicht vor den Kopf hält, damit der Ball ihm nicht voll in die Fresse fliegt. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Das Ding ist, die Hände gehören da, also die waren auch über Kopf, die gehören da einfach nicht hin. So, und da gab es halt riesige Diskussionen, weil unnatürliche Armhaltung ist eigentlich ein klassischer Elfmeter. So, jetzt war aber, und das hat ja Wolf Fuß auch im Kommentar gesagt, dass der DFB ihm dann gesagt hatte, den Elfmeter gab's nicht, weil er wurde vom eigenen Spieler angeschossen und dann kann es kein strafbares Handspiel sein. Da habe ich dann kurz mal gestutzt und dachte, ach so, also das ist generell so. Wenn dich ein Mitspieler anschießt und du hast eine unnatürliche Armhaltung, ein absichtliches Handspiel, gibt's einfach keinen Elfmeter, also ist generell so, oder was? Also, hä? Es kommen auch wirklich, vielleicht liegt es, habe ich da auch eine Wissenslücke, das kann durchaus sein, aber ich bin immer wieder erstaunt, wo dann auf einmal dann in solchen Szenen dann auf einmal solche Argumente rausgekramt werden. Also,
verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also, es gibt ja normalerweise die Regel, zum Beispiel, wenn der, oder was heißt Regel? Für mich ist es auch einfach nur manchmal ein Argument, das, was damit begründet, wie es irgendwie begründet wird. Wenn jetzt zum Beispiel der Ball vom, sagen wir mal, Gegner an deinen eigenen Körper prallt und vom eigenen Knie am Ende gegen die Hand, also Körper an Körper am Ende und dadurch an die Hand, dass zum Beispiel da nicht gepfiffen wird, weil das einfach unkontrollierbar ist und da wirklich keine Absicht vielleicht dahinter steht. Bei allen anderen Sachen, wie zum Beispiel angelegt und Co., wenn es Hand ist, da kann ich es komplett verstehen. Aber bei solchen Entscheidungen, die, klar, es ist ein Reflex, definitiv, da hat man es wahrscheinlich alle schutzhandmäßig, das irgendwie ein bisschen Kopf verdeckt, dass man einfach nicht abbekommt, das ist klar. Aber es gab, finde ich, schon vielleicht nicht direkt ähnliche Situationen, aber einfach oftmals Entscheidungen, die genau so waren und da vielleicht auch vom, also ich hätte es nicht mehr wissentlich im Kopf, aber vom eigenen Spieler auch kam. Das ist für mich jetzt nicht Argumentationsgrundlage zu sagen, deswegen gibt es da keinen Elfmeter. Und dann auch immer die Thematik mit Thema Videobeweis, was, wo ich immer noch ein bisschen weiter in der zwiespältig bin. Warum guckt man es sich nicht einfach an? Dieses Problem ist einfach dieser, in meinen Augen, Punkt, er darf erst sich angucken, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Ja, aber am Ende kann er sich doch das selbst entscheiden, ist es Hand oder nicht? Geh raus, lass es ihn anschauen, wenn da 3, 4, 5 Leute sich im Keller nicht einig werden und dann so eine Argumentationsgrundlage zu nehmen mit, der erschießt
naja,
ja
vom der, eigenen, der Keller vom war ja offensichtlich einer Meinung. Das ist ja das Problem. In dem Falle, er trifft die Entscheidung, für ihn war es keiner. Und dann trifft der Keller nochmal die Entscheidung, ob es sich lohnt, ihn rauszuschicken, und der Keller sagt nein. Deswegen bleibt es dabei. Das ist ja das Problem.
Theoretisch, nee, stimmt, eigentlich hast du recht. Wenn das die Entscheidung ist, dann ist es ja nicht nur von einem entschieden worden, sondern vielleicht auch von einem ganzen Gespann. Die hat nochmal Zeit, dann sich's anzuschauen. Das ist theoretisch richtig, aber ich finde, da ist die Grundlage entweder nicht transparent genug nach außen, was dann wirklich das die Linie ist, die ihm eigentlich gefahren werden soll. Am Ende dachte ich mir, komm, sei es drum, wir haben, oder aus Bayern Sicht sozusagen, das Spiel gewonnen, aber es ist, finde ich, zu oft leider in letzter Zeit einfach oftmals irgendeine Elfmeterentscheidung, sei es Handspiel, sei es normales Foul, sei es keine Entscheidung, die dann sich nochmal angeschaut wird. Ich finde es leider sehr traurig teilweise.
Vielleicht,
auch bei wirklich klaren Entscheidungen, finde ich, die nicht angeguckt werden.
Lass mich vielleicht da noch einen Satz zu finden und dann machen wir noch eine andere Thematik zu diesem Spiel. Ich kann verstehen, dass denn am Ende des Tages kann ich verstehen, dass man den nicht gibt, weil man stellt sich auch selber die Frage, will man jetzt mit so einem Elfmeter gewinnen? Ich sage so ganz klar nein, weil ich den Beteiligten mal unterstelle, dass das wirklich ein Unglück war. Ne? Was ich immer, und das jetzt vollkommen von der Szene losgelöst betrachtet, halt Schwierigkeiten habe, ist die Argumentation, die man dann rausholt. Weil theoretisch, und das ist ja die Grundlage für alles, ist ja die Bewertung, ist das ein absichtliches Handspiel? So, und Fakt ist, unnatürliche Armhaltung ist gegeben. Punkt 2, ist das ein absichtliches Handspiel? Und in dem Fall muss man ja sagen, so kurios wie es ist ein absichtliches Handspiel. Es ist in dem Sinne nicht absichtlich, dass er sagt, ich möchte jetzt ein Tor oder so verhindern oder so, sondern ne, er möchte sein Gesicht schützen. Aber dementsprechend nimmt er die Arme absichtlich hoch. So gesehen, verstehst du den Gedanken? Also es ist total blöd, aber ich möchte anhand dieses Beispiels, und das meine ich wirklich vollkommen wertfrei, möchte ich mal darauf hinweisen, dieser Begriff absichtlich, den benutzen alle und den finde ich so grundsätzlich falsch, weil 90% der Handspiele sind nicht absichtlich. So, ja. Punkt, aus Ende. Aber gerade an dieser Szene will ich mal verdeutlichen, wie schwachsinnig diese Argumentation ist, weil das ist ein absichtliches Handspiel, weil er seinen Kopf schützen will, was verständlich ist, das würden wir alle machen. Aber in dem Zuge, und das ist wahrscheinlich das, was sie eigentlich meinen, ist es nicht strafbar. So, aber da muss man wirklich klare Definition festlegen. Und da kann man dann nicht sagen, nee, ist kein absichtliches Handspiel, weil es ist ein absichtliches Handspiel. Und dazu noch unnatürliche Armhaltung. So, ich hoffe, ihr habt jetzt verstehen, wo die Krux in der ganzen Geschichte liegt. So.
Ich wollte auch noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, die mir gerade eingefallen ist. Ich finde, es ist oftmals auch die Entscheidungen, die bei einem Freistoß zum Beispiel, die Mauer steht schon im Strafraum drin, er wird geschossen, eine normale Bewegung beim Hochspringen, wegdrehen, sich irgendwie angelegt, den Arm zum Beispiel, wo der Ball hinkommt, und dann wird da auch oftmals eine Entscheidung auf Elfmeter in dem Fall entschieden. Und was ich da einfach das Problem finde, ich hatte es gerade eben schon mal kurz erwähnt, diese Transparenz. Wenn der Schiri zum Beispiel am Ende als Argumentationsgrundlage hat, der Ball, den er wegschießen wollte, wäre ja irgendwo ins Nirvana gegangen. Es war eine Klärungsaktion. Es war jetzt vielleicht nicht die Aktion wie bei Kukureya bei der WM, sondern es war kein Torschuss. Dadurch war es am Ende eine Aktion, wo man sagt, gut, dann kann man das vielleicht als Grundlage nehmen. Und er hat einfach gesagt, das ist für ihn nicht ein Elfmeter. Wenn das so transparent nach außen getragen würde, wäre es ja vielleicht am Ende auch viel einfacher zu sagen, gut, das ist der Punkt, ich verstehe es. Und nicht dieses, naja, es kam ja vom eigenen Mann. Weil das ist, dann hätte es auch ganz, ganz viele andere Elfmeter gar nicht geben dürfen.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, in 2 Wochen werden wir dann wieder darüber reden. Machen wir vielleicht eine Thematik noch. Boah, die Zeit ist wieder fortgeschritten. Gut, dass wir heute nichts mehr in der Ist-Noch-Was-Kategorie machen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nämlich Thema Jamal Musiala, Vertragsverlängerung. Da gab es ja vor Weihnachten jetzt nicht das erhoffte Weihnachtsgeschenk für die Fans. Nämlich, es geht wohl darum, dass die Musiala-Seite sehr gerne eine Ausstiegsklausel im Vertrag hätte und die Bayern natürlich da nicht so Bock drauf haben. Jetzt habe ich heute vom Bild Bayern-Reporter Tobias Altscheffel gehört, dass wohl man, selbst wenn man sich jetzt nicht auf diese Ausstiegsklausel einigen kann, man doch eine Lösung finden wird und Musiala doch den Vertrag verlängern wird. Also so klang er da zumindest. Also dass das jetzt nicht jetzt absolut der Punkt ist, wo man sagt, nee, lassen wir sein. Also sowohl von beiden Seiten. Ich finde, die Ausstiegsklausel, also als ich das gesehen habe, wenn das auch wirklich so ist, ne, ist ja auch immer alles mit Vorsicht zu genießen bei den Berichten und so, aber wenn es wirklich so ist, muss ich sagen, bin ich von Musiala relativ enttäuscht, weil dass er nochmal in seiner Karriere woanders hingehen wird und er die Karriere bei Bayern wahrscheinlich nicht beenden wird, das ist uns allen klar. Und das ist ja auch vollkommen okay. So, aber ich meine, wie alt ist er jetzt?
21?
21, 22, so in die Richtung, ne? Also das wird ja jetzt nicht sein letzter großer Vertrag sein. Er wird bei Bayern zu den Bestverdienern zählen, zu Recht ja auch, ne? Also er zeigt ja Leistung. Und wie alt ist er, hast du gefunden?
21.
Siehst du, er ist 21. Ja. So, also jetzt mal angenommen, unterschreibt dann 4-Jahres-Vertrag, dann ist er 25, 26. Also immer noch im besten Fußballeralter, ne? Und aufgrund dessen kann ich nicht verstehen, warum man jetzt eine Ausstiegsklausel haben will, weil dann macht man sich ja offensichtlich Gedanken, oder dass es sein könnte in den nächsten 2-3 Jahren, dass er dann, wenn jemand die zieht, dass er dann schon wechselt. Und das kapiere ich nicht. Also anstatt jetzt einfach zu sagen, ich unterschreibe jetzt nochmal einen 5-Jahres-Vertrag, bleib nochmal 4 Jahre hier, dann im Alter von 25, 26 verdiene die ordentlich Kohle mit mir und ich gehe im besten Fußballeralter nochmal woanders hin und habe ausreichend Zeit mit den Bayern alles zu gewinnen. Aber sich jetzt schon über eine Ausstiegsklausel zu unterhalten, also ich finde das, also mich als Fan macht das traurig, ehrlicherweise, weil das ist für mich ehrlicherweise ein Zeichen, so ganz am Verein hängen tut er ja wohl nicht. Und er forciert jetzt schon seinen Abgang, der ja dann in den nächsten 2-3 Jahren sehr schnell passieren kann.
Mhm. Absolut, also bin ich auch deiner Meinung. Wir hatten es ja auch schon mal kurz angesprochen gehabt, die Tage. Ausstiegsklauseln, gut, immer so ein Thema, ob man sie jetzt mag oder nicht. Für einige Vereine wird es sicherlich ganz gut sein. In Spanien zum Beispiel Pflicht, aber dafür auch dann einfach skurril 1 Milliarde und ähnliches. Das ist natürlich auch mal dann die Frage, ob das irgendwo einen Sinn hat. Aber bei Musiala bin ich aktuell auch an dem Punkt, wo ich sage, es wirkt so ein bisschen danach, als ob er nicht den Abschied im Sommer zum Beispiel oder vielleicht nicht im nächsten Winter oder nicht im nächsten, übernächsten Sommer forciert, aber so ein bisschen in den nächsten vielleicht 2 Jahren. Und das in dem Alter, du hast es schon angesprochen, jetzt 21, Marktwert 140 Millionen. Und wenn man da eine Ausstiegsklausel von 175 vielleicht möchte, bei den absurden Transferpreisen, die für verschiedene Spieler in den letzten Jahren vielleicht schon bezahlt
wurden. Könntest du in ein paar Jahren für den 300 kriegen.
Ich finde das, genau, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, wenn du jetzt wieder sagst, nur wir machen eine halbe Milliarde, dann ist das auch wieder vielleicht ein bisschen sinnlos und hätte man es auch gleich lassen
ja, können. Ja, gut, aber das wird die Musiala-Seite dann ja auch nicht zu, dem würden sie dann ja auch nicht zustimmen, ne, weil
er
ja auch
nicht. Genau, dann, nicht dann würde er ja nie dazu wechseln, klar. Aber ich weiß auch noch nicht. Also ich hoffe, dass sie sich vielleicht auch ohne einigen können. Am Ende das Gehalt, klar, er würde ja dafür auf weniger Jahresgehalt zum Beispiel verzichten. Okay, gut. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, wenn Bayern die Möglichkeit hat, das vielleicht dann durch irgendwie 1-2 Millionen mehr im Jahr auszugleichen und keine in Kauf zu nehmen, dann ist das in meinen Augen auch die bessere Option, die sie vielleicht ziehen sollten, wenn es auch so geht. Ob das jetzt am Ende passiert, eine gute Frage, aber ich denke mal, mit Musiala ist der Spieler Nummer 1, bei dem Bayern aktuell, gut, Vertrag läuft nicht Ende des Monats aus, Ende des, Mitte des Jahres aus, sondern erst 26, aber auf den sie auf jeden Fall den Fokus legen sollten. Wobei natürlich auch andererseits viele andere Spieler mit Kimmich, Sané, Davies, Neuer, Müller und so jetzt natürlich bald auslaufen. Und ja, deswegen bin gespannt, worauf der Fokus liegt. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Was denkst du, mit wem der Spieler, die jetzt bald auslaufen bei Bayern, wird verlängert? Oder mit wem sollten sie vielleicht auf jeden Fall verlängern?
Also mit Neuer sollten sie verlängern, mit Müller auch. Sané würde ich aktuell auf keinen Fall verlängern, selbst wenn er ein Euro-Gehalt kriegt. Nein, okay, dann würde ich drüber nachdenken. Aber nein, Spaß beiseite. Sané würde ich auf gar keinen Fall verlängern. Und Davis muss man halt gucken, was er an Gehalt haben möchte. Ich war mal der Meinung, Davis muss definitiv gehen. Aber jetzt spielt er halt wieder gut, hat sich wieder gut ins Team zurückgekämpft, zeigt auch, oder er möchte auch bleiben, das war ja auch nicht immer so. Und also von daher würde ich ihn jetzt auch nicht mehr, im Vergleich zu noch vor ein paar Monaten, würde ich ihn jetzt nicht mehr so unbedingt vom Hof jagen wollen. Ich wäre, glaube ich, nicht so wahnsinnig traurig, aber wie gesagt, vor ein paar Monaten war er für mich klarer Verkaufskandidat, aber sportlich hat er sich da auch jetzt wieder stabilisiert. Also insofern kann ich mir da eine Verlängerung gut vorstellen. Aber Sané würde ich gerade im Vergleich zu allen anderen Spielern auf gar keinen Fall.
Letzte Priorität, wäre bei mir auch so, definitiv. Also mit Neuer natürlich, Kapitän, klar, 38 zum Beispiel, aber sonst auslaufende Verträge, Ulreich zum Beispiel noch, okay, als Ersatztorwart. Aber
ja gut, den werden sie auch.
Oder dritter Torwart. Also ja, können sie machen. Müller muss, Vereinslegende, der muss einfach in München aufhören. Und das, der kann ruhig gerne nochmal eine Saison spielen. Kimmich auch, hat sich, finde ich, super stabilisiert in letzter Zeit. Hat einfach mit dem System unter Tuchel nicht klar, ist nicht unbedingt klargekommen. Vielleicht jetzt mit Kompany, ihm macht es wieder Spaß. Er hat es ja auch gestern im Interview kurz angesprochen, gemeint, dass da die Chancen auf den Verbleib wieder deutlich höher sind als am Anfang der Saison. Und das freut mich auch. Und noch ganz kurz gleich zu Davies, Sané. Ich bin ein riesen Davies-Fan, deswegen ich fände es schade, wenn er wechselt, weil er, ich finde, diese Entwicklung, die er gemacht hat, damals aus Vancouver kam er ja, glaube ich, ne? Jetzt nicht, dass ich mich peinlich. Genau. In dem Alter, kurz mal in der zweiten irgendwie gespielt, dann der Durchbruch und diese, gut, eigentlich als Linksaußen mal links hinten eingesetzt. Und auf einmal diese Geschwindigkeit, der ne, Roadrunner, es, ich finde einfach seine, ich will ja gar nicht von seiner Prime sprechen von vor vielleicht 2 Jahren, aber diese Zeit war richtig gut. Da kommt er aktuell, finde ich, langsam wieder hin. Und deswegen fände ich es auch gut, wenn er einfach bleibt und nicht jetzt zum Beispiel zu Real Madrid geht. Bei Sané hingegen, er ist eine Wundertüte. Eine Wundertüte, aber mit einer, finde ich, sehr geringen Chance auf ein gutes Spiel. Aktuell zumindest wieder. Er hatte letztes Jahr eine relativ gute Hinrunde gehabt. Dann hat es ja auch wieder stark nachgelassen. Teilweise finde ich, wirkt er irgendwie auch immer noch so ein bisschen lustlos und er hat teilweise die Aktion, hat er öfter auch als früher, wo er natürlich nach hinten läuft, auch mal die Bälle holt, wo er akribisch am Spiel teilnimmt, aber dann auch manchmal wieder sehr lustlos wirkt, Chancenwucher und irgendwie aktuell würde ich einfach behaupten, wohl die unterste Prio haben sollte, was das Thema der Verlängerung angeht, der zumindest jetzt auslaufenden Verträge und vielleicht noch Musiala mit reingenommen fürs nächste Jahr dann erst auslaufend.
Ja. Würde ich jetzt kommentarlos so stehen lassen und jetzt noch schnell die letzten 2 Spiele machen. Leipzig gegen Bremen, Augsburg gegen Stuttgart läuft ja noch 81. Minute. Der VfB führt immer noch mit 0-1. Und Leipzig gegen Bremen, wie gesagt, für heute Nachmittag. Die Leipziger haben mit 4-2 gewonnen. Es ist das 8. Spiel in Leipzig, was die Bremer nicht gewinnen können. Xavi hat sich beeindruckend zurückgemeldet mit 2 Treffern. Auch das Tor von Benjamin Šeško, der ja auch mal gerne viel liegen lässt. Aber das war wirklich zum Zungeschnalzen. Das alles unter den Augen von Jürgen Klopp, der heute im Stadion war. Ansonsten, ja, was kann man noch sagen? Mein Liebling Oliver Burke hat wieder getroffen. Zwar wieder ganz zum Schluss, aber er hat wieder Treffer erzielt. Und ja, ansonsten, Leipzig geht weiter seiner Wege, bleibt oben in den Top 4 dran. Und nicht nur dran, sie sind in den Top 4 mit 30 Punkten, punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Werder fällt wieder ein bisschen zurück auf Platz 9, aber auch hier weiterhin alles gut soweit. Vielleicht kann man noch sagen, Leipzig hat sich nochmal verstärkt mit Riedle Baku vom VfL Wolfsburg. Auch wichtig, insbesondere weil Xaver Schlager auch weiterhin ausfällt. Aber wichtig, dass jetzt, wie gesagt, Xavi und auch ein David Raum wieder mit am Start waren. Sich da das Lazarett auch ein wenig wieder dünner macht, weniger wird, irgendwie so. Und Augsburg gegen Stuttgart, wie gesagt, das Spiel habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber die VfB führt noch mit 1-0. Und ja, werden wir diese beiden Vereine dann in den nächsten Wochen, wenn wir dann wieder da sind, bestimmt auch mal wieder öfter besprechen. Ansonsten, willst du noch was loswerden?
Vielleicht ganz kurz noch zum Bremer 1-1 von Mitchell Weiser. War auch ein sehr schönes Tor, fand ich. Schöne Vorlage, dann Linksschuss ins rechte Eck. Ich finde Mitchell Weiser wirklich, der gefällt mir richtig gut in Bremen. Muss man echt sagen. Hat letztes Jahr auch super gespielt, immer wieder so diese Aktion auch auf der rechten Seite komplett mit offensiv, in dem Fall vom rechten Flügel oder rechten Außenbahn in links, in linken Sturm und sagen dann wieder ins rechte Eck. Fand ich noch ein schönes Tor, wollte ich nur ganz kurz mit angemerkt haben. Und genau, deswegen, Bayern ist Hinrundenmeister, vielleicht auch noch zum Abschließenden, auch wenn es noch ein Spieltag ist. Und in in 23 von 27 Fällen sind sie, als sie Hinrundenmeister waren, auch als sie Hinrundenmeister waren, auch am Ende Finalmeister gewesen. Und mal schauen, wie es dieses Jahr wird.
Du meinst Deutscher Meister, Finalmeister.
Deutscher Meister klingt besser, absolut. Deswegen mal schauen, wie es dieses Jahr sein wird.
Ja, da blicken wir hin. Und wie gesagt, wenn ihr auf die Uhr guckt, werdet ihr gesehen haben, dass wieder viel zu besprechen war in der Bundesliga. Aber gut, ich glaube, der Spieltag, es hat sich angeboten. Und weil auch drumherum jetzt noch nicht viel los war, hat es, glaube ich, mal Sinn gemacht. Wie gesagt, mussten ja auch über ein paar Personalien sprechen. Und das werden wir übrigens jetzt auch in der kommenden Woche tun, weil ich mache mit den beiden Jungs von On the Pitch, der Sport-Podcast, Benny Scherb und David Bücker, machen wir wieder unsere alljährliche Hinrundenanalyse. Also dürft ihr euch unter der Woche da nochmal freuen, dass wir über jedes Team nochmal ausführlich sprechen werden, was so die Ziele sind, wo die so hingehen werden. Das werden wir, wie gesagt, nach dem 17. Spieltag dann machen. Könnt ihr euch also drauf freuen. Tim, vielen Dank, dass du heute wieder mit am Start warst. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr FC Bayern-Podcast heute lastig geworden. Aber wie gesagt, unser Fan-Dasein kann man auch nicht immer so gut unter den Tisch kehren. Aber wir geben uns Mühe.
Absolut. Und vielen Dank, wie gesagt, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. So schnell ist die Zeit da wieder rum. So viel Zeit vor allem immer. Aber naja, so ist es nun mal.
Ja, dafür sind wir ja auch im 2-Wochen-Rhythmus. Haben die Leute auch ein bisschen mehr Zeit, sich das alles reinzuziehen. Also wie gesagt, wir sind dann auch, im Laufe der Woche kommt jetzt nochmal was zur Hinrundenanalyse. Ansonsten hören wir uns dann wieder nach dem 20. Spieltag und mal schauen, was bis dahin alles passiert ist. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt uns gewogen, bewertet unseren Podcast auf allen Kanälen, schreibt uns, folgt uns auf Fußballfilm und mehr, gibt auch da unser Feedback und empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Und vor allem bei Spotify immer schön 5 Sterne geben. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.